Hallo und willkommen zum Buongiorno Podcast. Hier geht's mit klugen Köpfen um die Frage, was braucht guter Journalismus für die Zukunft? Mein Name ist Olivia Samnick, ich bin freie Journalistin und diese Folge geht's um Transparenz. Das kommt euch bekannt vor? Ja, denn es gibt bereits einen ersten Part mit Anna Biselli von Netzpolitik.org und sie erklärt darin, wie ihre Redaktion mit Transparenz umgeht. Den Link dazu gibt's in den Shownotes. Heute widmen wir uns der Forschungsperspektive. Mir gegenüber Juniorprofessor Fabian Prochazka von der Uni Erfurt und wir haben uns einiges vorgenommen, nämlich wie Transparenz und Vertrauen in den Medien zusammenhängen, wieso die Vertrauenskrise gar nicht so schlimm ist, wie wir oft glauben, wie Transparenz gegen Fake News hilft und es geht um Social Media, Community Management und um die Frage, was deutsche Medien von der Rolle des Reader-Editors des britischen Mediums The Guardian lernen können. Jetzt aber genug von mir, Bühne frei für Fabian Prochazka.
Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier beim Buongiorno-Podcast zu Gast sind. Das ist tatsächlich ein Novum, denn ich hatte noch nie einen Wissenschaftler hier mir gegenüber sitzen. Wollte aber die wissenschaftliche Perspektive bei diesem Thema Transparenz, das wir heute besprechen, unbedingt dabei haben. Deswegen herzlich willkommen im Buongiorno-Podcast.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
Herr Prochazka, können Sie sich einmal ganz kurz vorstellen, wenn ich sage Wissenschaftler, was steckt denn da dahinter? Was machen Sie denn genau?
Ja, sehr gern. Ich bin Juniorprofessor an der Uni Erfurt für Kommunikationswissenschaft seit mittlerweile 3 Jahren. War vorher an der Uni Hohenheim, wo ich promoviert habe in Stuttgart und beschäftige mich in meiner Forschung ja letztlich immer wieder und schwerpunktmäßig so mit der Perspektive des Publikums auf den Journalismus. Ich habe promoviert zum Thema Vertrauen in Journalismus, zur Frage, wer eigentlich vertraut, wer eigentlich misstraut, aus welchen Gründen und gearbeitet auch zu Online-Diskussionen, Nutzerkommentaren, den Wirkungen von Kommentaren vor allem und politischer Meinungsbildung online so im weiteren Sinne noch sind so meine Schwerpunkte. Themen. Und das Ganze tue ich im Wesentlichen empirisch. Das heißt, ich bin eigentlich immer wieder dabei, Studien zu diesen Themen durchzuführen, Befragungen, Inhaltsanalysen, Experimente und so weiter.
Über eine dieser Studien bin ich ja tatsächlich auf Sie aufmerksam geworden. Das will ich auch gleich nochmal vertiefen. Vorab vielleicht ein kleiner Input von mir. Ich war am Wochenende gerade in Perugia auf der internationalen Journalismus-Fachtagung dort. Und bei einem Panel ist der folgende Satz gefallen: Transparenz ist vor allem dafür da, dass das Publikum ein Medium zur Rechenschaft ziehen kann. Worin sehen Sie denn den Zweck von Transparenz im Journalismus?
Das würde ich eigentlich so unterschreiben, diesen Satz. Auf dem Journalism Festival sind ja auch lauter kluge Leute. Da möchte ich jetzt auch gar nicht widersprechen. Typischerweise wird Transparenz auch so gerechtfertigt oder begründet, warum wir sie brauchen, weil Transparenz sozusagen ermöglicht, Wahrheit einzuschätzen, überprüfen zu können und so weiter. Also ja, Richtigkeit oder auch wahrgenommene Richtigkeit ist ja ein ganz wesentliches Qualitätskriterium und auch eines, auf das das Publikum natürlich besonders stark achtet. Und wenn man das überprüfen möchte, muss man eben transparent sein und muss man irgendwie Quellen angeben, muss man sagen, wo man die Dinge her hat, wie man zu Schlüssen kommt. Und das ist letztlich der Sinn und Zweck von Transparenz. Es gibt da ein schönes Zitat, das immer wieder genannt wird in der Literatur von Kovac und Rosenstiel, die sagen, Transparency is the key to credibility, also der Schlüssel zur Glaubwürdigkeit.
Mhm. Ich würde Sie gleich nochmal bitten, die Studie, die ich vorhin erwähnt habe, selber einmal zusammenzufassen. Sie sind ja quasi der Mann der Stunde. Da ging es ja im Wesentlichen einerseits so um diese Frage des, sollten wir als medienschaffende Journalistinnen, als Redaktion Fehler abstreiten oder zugeben versus eben eine transparente Erklärung zu journalistischen Arbeitsprozessen und so weiter abgeben. Aber vielleicht können Sie uns einmal so ein bisschen mitnehmen, was ist überhaupt so der Hintergrund dieser Studie, die Entstehungsgeschichte? Was war so ihr Ziel damit?
Also die Studie kombiniert eigentlich mehrere Dinge und mehrere Interessen. Ich habe die gemeinsam gemacht mit meiner Kollegin Magdalena Obermeier aus München von der LMU. Und wir haben beide gearbeitet zu Vertrauen in journalistische Medien, zu Medienkritik online, zu Nutzerkommentaren. Und das verbinden wir alles so ein bisschen in der Studie. Und eigentlich war unsere Idee oder unsere Frage, wie sollte jetzt der Journalismus am besten mit Kritik im Netz umgehen? Weil wir ja alle wissen, das ist doch häufig, dass journalistische Medien kritisiert werden. Häufig sicher auch zu Recht, häufig auch zu Unrecht. Da haben wir jetzt, das hat uns jetzt gar nicht so sehr interessiert. Aber wir wissen auch, dass diese Kritik einen Effekt hat. Also, dass sich Menschen an Kommentaren orientieren. Und wenn da steht, der Artikel ist doch schlecht und falsch und Lügenpresse und ihr habt doch wieder euch nur kaufen lassen und was auch immer, dann macht das schon was mit den Lesern. Und wenn es auch nur eine kleine Minderheit ist an Leuten, die die Kommentare schreiben, so sind es doch einige, die sie lesen. Und es hat Effekte auf Qualitätswahrnehmungen von Marken und so weiter. Und das war unsere Überlegung, wie geht man damit um, wie reagiert man darauf? Und wir haben eben vermutet, dass so eine gewisse Offenheit, also so ein, wir haben das Accountability, also irgendwie Verantwortung übernehmen genannt, dass das notwendig ist und eine gewisse Transparenz über zum Beispiel Fehler oder eben auch eine Erklärung, warum es jetzt kein Fehler war. Und das haben wir untersucht in einem Experiment, wo wir also den Teilnehmerinnen in so einer Online-Befragung unterschiedliche Varianten eines Facebook-Posts vorgelegt haben von einer fiktiven Medienmarke, wo eben kritische Kommentare drunter waren und eine Reaktion in den Kommentaren von dieser Medienmarke. Ich gehe jetzt da nicht so sehr in die methodischen Details, aber wir haben eben variiert, ob kritisiert wurde, auch noch die Art der Kritik ein bisschen, dann ob dieser Fehler abgestritten wurde oder bestätigt, also so ja, wir haben da tatsächlich einen Fehler gemacht oder nee, wir haben keinen Fehler gemacht und ob das irgendwie erklärt wurde. Also einfach nur nee, war nicht unser Fehler, stimmt alles so oder mit einer, wir haben das eben transparente Erklärung genannt, also ja, der Fehler kam so und so zustande oder nein, es ist kein Fehler, wir haben uns auf diese und jene Quellen gestützt, deshalb gehen wir davon aus, dass das stimmt. Und da finden wir, finde ich, tatsächlich einige sehr interessante Dinge. Was vielleicht für dieses Thema Transparenz eben am relevantesten ist, ist einerseits, dass eben sogar das Zugeben von Fehlern, genauso wie das Abstreiten letztlich die Qualitätswahrnehmung wieder der Marke erhöht. Das war die zentrale Variable, die wir gemessen haben als abhängige Variable. Das heißt, es ist also besser, einen Fehler zuzugeben sogar, als eben nicht zu reagieren. Also Kritik einfach stehen zu lassen, ist sozusagen das Schlechteste, was man machen kann. Und selbst wenn man dann sagt, ja, stimmt, ist ein Fehler, dann gutieren die Leute das und finden das gut oder finden es zumindest nicht, kommt darauf an, welche Subgruppen man sich anschaut, finden es zumindest nicht schlecht, also es hat zumindest keinen negativen Effekt. Und was dann tatsächlich auffällig war und was uns auch so ein bisschen überrascht hatte, ist, dass diese Erklärung einen durchgehend positiven Effekt auf die Qualitätswahrnehmung hatte und zwar nicht nur unter allen Leuten insgesamt und unter denen, die irgendwie Medien ohnehin positiv gegenüberstehen, sondern auch, und das haben wir uns explizit angeguckt, unter denen, die wir so als sehr medienkritische, fast schon medienzynische Leute bezeichnen würden. Also wer eigentlich eine sehr negative Grundeinstellung gegenüber Medien hat, eh schon da so einen Manipulationsverdacht hat oder so, sogar dort sorgt das sozusagen für eine Erhöhung der Qualitätswahrnehmung dieser Marke, wenn da transparent erklärt wird, ob es ein Fehler war eben oder
nicht. Wenn Sie sagen, die Qualitätswahrnehmung erhöhen, das bedeutet dann quasi so einerseits, dass ich mir dann als Publikum denke, ah, das ist ein vertrauenswürdiges Medium, das ist ein Medium, das gut recherchierte Inhalte liefert. Also das ist das, was hinter dem Begriff Qualität quasi steckt im Kontext der Studie.
Ja, genau. Also da gibt es natürlich in der Wissenschaft irgendwie endlose Kriterienkataloge, begonnen bei irgendwie wahrgenommener Richtigkeit, Vielfalt und so weiter. Wir haben das ein wir haben es ein bisschen knapper gemacht mit eben, ob die Leute ja das für glaubwürdig halten, für korrekt, für ausgewogen und so weiter.
Alles, also beziehungsweise die Studie, über die wir gerade sprechen, ist auch am Ende nochmal unten in den Shownotes verlinkt für diejenigen, die sie sich gerne nochmal genauer angucken möchten. Nun einmal zur Frage, wen erreicht man da überhaupt mit Transparenz? Sie haben es gerade durchklingen lassen. In Ihrer Studie zeigte sich, dass selbst Personen, die eher medienkritisch eingestellt waren, durch eben eine transparente Reaktion, überhaupt mit einer Reaktion, dass es zu einer Veränderung so ein bisschen geführt hat. Meine Frage ist, glauben Sie denn jetzt dadurch, dass sich mit Transparenz im Journalismus möglicherweise auch LeserInnen zurückgewinnen lassen, die so ein bisschen ihr Vertrauen in die Medien verloren haben?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben ja Zeit, ich darf ein bisschen ausholen, glaube ich. Das kommt natürlich sehr stark auf die Art und den Kontext der Transparenz an. Was wir da untersucht haben, ist ja eine sehr spezielle Art von Transparenz, nämlich so eine interaktive Form letztlich des sich auch Auseinandersetzens und des Reagierens auf Kommentare und auf Anfeindungen. Wenn wir in so vielleicht klassischere Transparenzformen gucken, dass man im Artikel selbst erklärt, auf welchen Quellen das basiert, dass man nochmal auf zusätzliches Material verlinkt oder auch so, ist auch häufiger mal untersucht worden, so Infoboxen, wie kommt diese Studie zustande, dieser Artikel zustande, warum haben wir dieses Thema ausgewählt und so weiter. Da ist der Forschungsstand so ein bisschen gemischt. Also es gibt schon immer mal wieder Studien, die zeigen, dass das Effekte hat, aber die sind in den allermeisten Fällen tatsächlich gering, wenn sie denn überhaupt vorhanden sind. Also da muss man, glaube ich, stark unterscheiden, auf welche Art von Transparenz man blickt. Das ist sicher nicht das Allheilmittel, mit dem man irgendwie diejenigen erreichen kann, die das Vertrauen eh schon verloren haben. Aber es ist schon so, dass wir auf einer theoretischen Ebene sozusagen argumentieren können, Misstrauen in journalistische Medien hängt eigentlich immer sehr stark an dieser Wahrnehmung, dass Journalismus irgendwas aktiv verschleiert oder manipuliert. Das ist auch in einer Studie, die ich mal gemacht habe, sehr schön rausgekommen, dass so diese Qualitätswahrnehmung auf Ebene der Berichterstattung, also das, was man direkt überprüfen kann, sind die Sachen irgendwie, ist es da ausgewogen, kommen da unterschiedliche Meinungen zu Wort, ist es richtig, dass die gar nicht so einen großen Einfluss auf Vertrauen oder Misstrauen haben, sondern viel wichtiger sind eben diese Dinge, die letztlich vermutet auf der Ebene der Redaktion passieren. Also ich glaube, dass die irgendwie mit der Politik unter einer Decke stecken und so. So Sachen, die man in der im allgemeinen täglichen Geschäft gar nicht so einfach widerlegen kann. Und ich glaube schon, oder das ist das Argument, dass Transparenz helfen kann, diesen Vorwürfen zumindest den Wind so ein bisschen aus den Segeln zu nehmen. Und das ist natürlich auch wieder die Frage, welche Form von Transparenz, indem man irgendwie in einem Artikel auf was verlinkt, wird man es nicht schaffen. Aber ich glaube, so eine generelle Grundhaltung kann da schon was verändern, ja, wenn man auch, wenn man einfach insgesamt diese Offenheit stärker lebt, Leserbesuche in Redaktionskonferenzen, wenn da mal jemand drin sitzt oder auch nur mit einem Livestream irgendwie zugucken kann, dann wird er oder sie schnell feststellen, dass da halt tatsächlich niemand vom Kanzleramt sitzt und vorgibt, was zu berichten ist. Naja, so einfach ist es, glaube ich, manchmal. Und ich denke schon, und ich denke auch, dass man das auf Basis der Daten, die wir haben, sagen kann, dass das eine Chance ist. Mhm. Klar, wenn man jetzt natürlich einen Hardcore-Medienzyniker hat, der schon überhaupt kein Interesse mehr dran hat, sich damit überhaupt auseinanderzusetzen, dann wird man das nicht mehr schaffen. Ich glaube, auch das ist tatsächlich das größte Problem, wie man sozusagen die Leute dazu bringt, sich dann auch damit auseinanderzusetzen. Es gab ja mal eine Zeit, da waren diese Transparenzblogs irgendwie sehr, sehr beliebt, ja, dass man da irgendwie aus der Redaktion berichtet. Das finde ich auch alles super. Das ist eigentlich genauso, wie man sich es wünschen würde. Nur ist halt die Frage, wer nutzt diese Transparenzblogs und wer liest das? Wahrscheinlich ohnehin die da schon eine positive Einstellung haben, die da auch schon Interesse haben. Also das erreicht vielleicht dann ein bisschen die Falschen. Und deshalb glaube ich, dass es schon auch Transparenz auf Ebene von Beiträgen letztlich geben muss, aber halt an vielen unterschiedlichen Stellen. Es wird jetzt nicht die eine Sache geben, die man nur machen muss, schnell, und dann hat man es irgendwie, dann erreicht man die Leute wieder, die man verloren hat oder vermeintlich verloren hat.
Zurzeit ist es ja so, dass verschiedene Medienhäuser, verschiedene Redaktionen sehr, sehr unterschiedlich mit dem Thema Transparenz umgehen. Deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir mal hier darüber sprechen, was Ihre Perspektive aus der Forschung darauf ist und was Sie anraten würden. Diese Folge, die ich jetzt mit Ihnen aufnehme, ist ja der zweite Teil zum Thema Transparenz. In dem ersten Teil ging es mit Anna Biselli von Netzpolitik.org um deren interne Redaktionsstrategien. Da hat sich so ein bisschen, haben sich zwei Blöcke herauskristallisiert, nämlich einerseits die inhaltliche Transparenz, also das ist tatsächlich das, was Sie erwähnt haben, die Quellen zu verlinken, möglichst nachvollziehbar zu machen, wo eine Information herstammt, und auf der anderen Seite finanzielle Transparenz, also die Offenlegung der Finanzströme. Für Netzpolitik.org scheint das sehr, sehr gut zu funktionieren. Mein Gefühl war so, ja, okay, das sind zwei Stellschrauben, die man drehen kann. Es gibt wahrscheinlich noch ganz, ganz viele weitere, die man betätigen kann, um sich da so eine Strategie zu entwickeln als Redaktion. Auf welche Bereiche sollten sich denn Medienhäuser beim Thema Transparenz fokussieren?
Gute Frage. Ich rede mich da natürlich auch leicht, umso besser, dass es den Kontrast aus der Praxis noch gibt, weil ich ja A, nicht derjenige bin, der es am Ende bezahlen muss. Das ist ja immer die Problematik so. Haben wir dafür überhaupt die Kapazitäten? Und ich es natürlich auch nicht umsetzen muss. Das heißt, ich kann jetzt auch so ein bisschen hier Wunschkonzert machen. Und also, ohne jetzt ein Instrument irgendwie zu haben oder irgendwas, wo ich sage, das wäre das Ideale, fand ich diese Unterscheidung schon sinnvoll. Es gibt da so eine ähnliche aus der Journalismusforschung in Produkt- und Prozesstransparenz. Also Produkttransparenz so auf Ebene des Beitrags. Wir geben Links zu Quellen, haben wir schon alles erwähnt. Nochmal so ein bisschen auch die Quellen vielleicht kritisieren, sagen, woher wissen wir das? Wie belastbar sind diese Quellen? Warum finden wir das eine gute und das ist eine schlechte Quelle, oder auch Korrekturen zu machen. Also so Produkttransparenz und Prozesstransparenz. Also dass man stärker erklärt, wie arbeitet Journalismus, wie kommt es zustande. Das ist natürlich auch nicht immer so wahnsinnig trennscharf, da gibt es natürlich auch Grenzfälle. Aber ich würde argumentieren, auf Basis dessen, was wir wissen über Vertrauensglaubwürdigkeitszuschreibungen, dass tatsächlich diese Prozesstransparenz das wahrscheinlich effektivere ist. Es ist natürlich auch das Schwierigere und vor allem schwieriger natürlich qua Definition auch in einzelnen Produkten oder Beiträgen unterzukriegen. Und es sind natürlich immer Trade-offs. Also man hat in so einem, wenn man jetzt versucht, Produkttransparenz irgendwie herzustellen und im Beitrag das zu machen, oft ergibt sich's einfach gar nicht, ist es ja auch gar nicht adäquat, also kommt sehr stark auf die Meldung an, wenn es jetzt so stark nachrichtlich ist, es wird über den neuen GDL-Streik berichtet, da brauche ich jetzt keine große Transparenz irgendwie herstellen, weil das hat halt die GDL gesagt und naja, wird schon so sein. Wenn es aber um irgendwelche so Aufregerthemen geht oder die großen Dinge, die uns in den letzten Jahren so beschäftigt haben, ja, Flüchtlingsthematik, Migration, Ukraine-Krieg etc., da ist es, glaube ich, schon nochmal bedeutsamer. Und wie ich vorhin gesagt habe, um so diesen pauschalen Vorwürfen irgendwie der Manipulation und so weiter ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, ist, glaube ich, diese Prozesstransparenz das Wichtige. Also irgendwie versuchen, Wege zu finden, den Menschen zu erklären, wie diese Dinge zustande kommen. Vielleicht doch noch ein Beispiel, auf das ich immer wieder komme, sind diese Artikel, was wir wissen und was nicht. Die gab es vor einiger Zeit mal. Ich habe irgendwie den Eindruck, da kennen Sie sich wahrscheinlich besser aus, aber mein Eindruck ist so, dass das irgendwie nicht mehr besonders en vogue ist. Aber das fand ich immer schön. Da werden Informationen gewichtet, da werden Quellen gewichtet, da wird gesagt, das hier spricht dafür, wir schätzen diese Quellen so und so ein. Es gibt aber auch Stimmen, die dieses und jenes sagen. Wir kommen aus diesen und jenen Gründen zu dem Schluss, dass, und hier sind außerdem noch Dinge, über die wir halt nichts wissen, weil es ist da Krieg und wir haben keine Korrespondenten, die direkt an der Front sind, und die da sind, die sind natürlich irgendwie embedded. Und das fand ich eigentlich immer so ein Musterbeispiel für transparenten Journalismus. Und das ist auch, glaube ich, eine wesentliche Gelegenheit, sich auch abzugrenzen gegenüber, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, nicht journalistischen Quellen, gerade online. Also wenn wir jetzt, da gibt es natürlich auch wieder ganz viel, aber wenn man irgendwie an ja so stark interessensgeleitete Alternativmedien denkt oder russische Propagandamedien oder so, gegenüber denen hat man halt mit Transparenz und mit einer Erklärung schon einen Wettbewerbsvorteil, weil die das natürlich häufig einfach nicht können oder wollen, weil dann natürlich offensichtlich würde, dass in vielen Fällen ihre Quellenlage und ihre Begründungen halt einfach nicht so belastbar sind.
Sie haben jetzt einige sehr spannende Punkte genannt. Jetzt muss ich mich einmal kurz entscheiden, auf was ich zuerst eingehe. Und ich glaube, es ist tatsächlich dieses Format, was Sie angesprochen haben, was wir wissen und was nicht. Wenn ich jetzt, ich bin ja Praktikerin, ich habe zwar auch mal Medien- und Kommunikationswissenschaften studiert, aber ich bin nicht mehr so in der Wissenschaft drin, ansatzweise wie Sie es sind. Mein Gefühl dabei ist zumindest, oder auch wenn ich mir angucke, wie ich arbeite oder auch wie Kollegen arbeiten, wie man auch geschult wird, Journalismus zu machen, dann geht es ja vor allem darum, das zu schreiben, was man weiß, was man belegen kann. Und dann fallen eben diese Punkte von wegen, was wir noch nicht wissen, meistens eher so hinten über. Gefühlt ist es dann quasi ein eigener Beitrag nochmal, in dem das eben abgewogen wird mit, was wir wissen und was nicht. Und ich glaube, das ist gerade in so sehr, sehr komplexen, jetzt zum Beispiel, Sie haben ja auch den Ukraine-Krieg angesprochen, ne? Und als da der Angriffskrieg losging, gab es ja eben, ich glaube, ich hatte das den Eindruck, dass da diese Form der Berichterstattung nochmal ausgeprägter war, einfach weil sehr, sehr viel passiert ist, sehr, sehr schnell, und einfach ist das, dass es viele Unsicherheiten gab, aber gleichzeitig auch einen hohen Druck zu informieren und dann zumindest auch sagen zu können, wir wissen das und das gerade noch nicht, und das dann eben nachzuliefern. Aber ich glaube, dass das, ich weiß nicht, inwiefern das bei jeder Form der Berichterstattung umsetzbar ist. Den Punkt haben Sie ja auch angesprochen, aus der Wissenschaft kommen bestimmte Perspektiven, bestimmter Input, was man machen könnte. Und dann ist die Frage, ja, wie lassen wir das in der Realität einfließen? Was mich zum nächsten Punkt bringt. Bei netzpolitik.org ist es so, ich hoffe, ich habe es richtig abgespeichert, aber Anna Biselli meinte, es gibt jetzt keine eigene Position, also keinen eigenen Redakteur, der ausschließlich mit dem Publikum interagiert. Das verteilt sich immer so auf verschiedene Schultern. Bei The Guardian ist es anders. Es ist das erste britische Medium, das eben einen eigenen Reader-Editor eingeführt hat, also eine Person, die exklusiv mit dem Publikum interagiert, wenn dann irgendwie Fragen kommen oder im Netz diese Kommentare und so weiter und so fort. Braucht es neue Rollen in den Medien, um aktiv eben für Transparenz mit und unter dem Publikum zu sorgen?
Ich glaube schon, und ich glaube, dass wir das ja auch schon sehen. Also ich bin jetzt in der Kommunikatorforschung in dem Bereich nicht so ganz tief drin, aber was ich weiß, ist schon, dass das in den letzten Jahren durchaus zugenommen hat. Also das, was Sie genannt haben, das Beispiel von diesem Reader, Editor oder auch so Ombudspersonen oder einfach Community Manager, das ist ja schon eine Rolle, die in den letzten Jahren sehr stark zugenommen hat in Redaktionen. Also das gibt es ja schon viel intensiver, als das früher der Fall war. Und da sieht man, glaube ich, schon, dass es den Bedarf einfach gibt und dass die auch genug zu tun haben. Ich glaube, das ist das eine, das braucht es schon auch, aber das birgt natürlich auch die Gefahr des Auslagerns irgendwie. Also das, naja, da kümmern sich die dann halt drum und ich muss mich irgendwie nicht damit auseinandersetzen. Was mein Wunsch oder meine Idealvorstellung sozusagen wäre eher so ein, eher beides zu machen. Also natürlich dezidiert die Community Manager und natürlich Leute, die sich damit intensiv auseinandersetzen, die das vielleicht auch ein bisschen vorfiltern oder so, auch für die Redaktion, damit man auch mit dem Feedback irgendwie besser umgehen kann, dass man das auch produktiv einbauen kann. Aber wenn man Transparenz wirklich ernst meint und das umsetzen will, dann wird man, glaube ich, nicht umhin kommen, das individuell auch auf Ebene einzelner Journalistinnen und Journalisten umzusetzen und da so einen Mentalitätswandel oder so zu haben. Netzpolitik ist jetzt tatsächlich, ist natürlich auch nicht typischer klassischer Journalismus. Die haben ja, auch irgendwie mal als Blog gestartet, mittlerweile sehr stark professionalisiert. Aber das, was Sie gesagt haben mit dem Offenlegen von Finanzen oder so, das ist doch wunderbar. Und es spricht ja auch nichts dagegen, bei anderen Medien das zu tun. Der Spiegel hat es teilweise ja mal gemacht, als Reaktion auf diese Vorwürfe der Finanzierung durch die Bill und Melinda Gates Stiftung, wo sie da weiß es jetzt nicht mehr hundertprozentig, aber ich glaube in einem Projekt einen schon höheren Betrag auch bekommen haben und das natürlich von entsprechenden Kreisen irgendwie interpretiert wurde, als natürlich die sind käuflich und so. Und da haben sie ja durchaus auch gut reagiert und das auch erklärt, wie viel das ist, wie viel das eigentlich ausmacht, wofür es genutzt wird. Aber das müsste eigentlich viel, viel mehr noch passieren, denke ich.
Vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, um einmal über die Grenzen von Transparenz zu sprechen. Ich hatte da so ein paar Ideen. Ich habe auch noch mal ein bisschen Input aus Perugia natürlich mitgenommen, weil da eben ein Punkt ist, also wir bewegen uns ja, wenn wir über Transparenz sprechen, nicht in einem Vakuum. Ich meine, der Journalismus ist ja auch drangsaliert durch andere Krisen, abgesehen von der Vertrauenskrise. Und mich bewegt da so ein bisschen die Frage eben, wann schadet Transparenz? Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel angucken, wie die Pressefreiheit sich in Russland entwickelt hat, dann frage ich mich natürlich, je transparenter ich zum Beispiel Prozesse offenlege, wie arbeiten wir als Redaktion, vielleicht auch die Finanzen offenlege, das bietet ja auch alles eine Angriffsfläche. Mich würde da Ihre Perspektive drauf interessieren, wie so ein Kontext, ne, also je nachdem, wo ich jetzt Journalistin bin, beeinflusst, wie transparent ich überhaupt sein kann.
Ja, also haben Sie natürlich vollkommen richtig. Also das eine, was Sie auch schon mal genannt hatten, ist einfach auch der Quellenschutz. Ja, also manchmal kann ich halt eine Quelle nicht nennen, obwohl das wahrscheinlich gut wäre, aber geht halt nicht. Und das ist auch richtig so und wichtig, weil ansonsten könnte, glaube ich, Journalismus gerade so im investigativen Bereich halt seinen Job auch nicht machen. Also da wäre Transparenz sozusagen extrem kontraproduktiv. Ja, man macht sich angreifbar. Ich würde aber immer sagen, im Idealfall sollte Journalismus halt auch so arbeiten, dass da dann am Ende nichts sozusagen rauskommt, was man mit guten Gründen angreifen kann. Und wenn man das kann, dann muss man sich halt dieser Kritik auch stellen. Ich würde auch noch ergänzen, so ein zu viel an Transparenz, also ein einfach, wir geben alles frei, hier sind unsere internen Dokumente, hier ist dieses und jenes, das nützt, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viel, weil erstens kann es ja auch erschlagen. Also wer arbeitet sich da durch? Wer nutzt das dann alles? Das ist ja kein sinnvoller Umgang irgendwie mit dem Publikum. Und es eröffnet natürlich Raum für allerlei Interpretationen. Deshalb würde ich eher argumentieren, dass es um so ein Erklären gehen muss und um so ein immer einbinden und darlegen, warum man die Dinge wie tut. Und dann kann man gucken, wie viel man an Rohmaterial sozusagen zur Verfügung stellt und preisgeben möchte. Aber es kann sicher nicht die Antwort sein, einfach alles irgendwie öffentlich zu machen und dann werden sich die Leute irgendwie da schon orientieren. Das kann, denke ich, nicht klappen. Und vollkommen richtig, es kostet natürlich Zeit, es ist ein Aufwand, man muss sich darauf irgendwie einlassen und es muss auch gewollt sein und auch genutzt werden vom Publikum. Also ich habe vor einiger Zeit schon auch mal eine Abschlussarbeit betreut, die auch ganz schön rausgearbeitet hat, viele Leute wollen das halt auch nicht und wollen es auch zu Recht nicht. Die wollen einen Artikel, der ihnen halt Nachrichten bietet, der ihnen halt die Dinge erklärt und nicht noch ellenlange Erklärungen dahinter, wie jetzt irgendwas zustande gekommen ist und auf welchen Quellen so, sondern die haben halt womöglich das Vertrauen und sagen, naja, wird schon passen. Und dann ist so ein zu viel und so ein übermäßiges Erklären vielleicht tatsächlich auch kontraproduktiv. Und deshalb muss man halt irgendwie, wie immer, versuchen, so einen Mittelweg zu finden. Und es eben je nach, also an die Darstellungsform, an das Thema entsprechend anpassen, wo es tatsächlich notwendig oder wichtig ist.
Ich erinnere mich so ein bisschen an die Prämisse, die ich immer weitergegeben bekommen habe von meinen Dozierenden, wenn es um Seminararbeiten ging. Es war immer die Ansage, wenn die Frage war, ja, wie ausführlich soll das denn sein? Ja, so viel wie nötig. Das klingt so ein bisschen, als wäre das beim Punkt Transparenz irgendwie auch ein bisschen so. Ich habe nochmal so eine gegenteilige, nicht gegenteilig, aber vielleicht nochmal eine ergänzende Perspektive, wenn wir über die Grenzen von Transparenz sprechen, mitgenommen, weil ich die ganz spannend fand. Die stammt von einem Fellow des Reuters Institute, nämlich von Yussi Latvala, der sich eben auseinandergesetzt hat über Monate mit dem Verhältnis zwischen Vertrauen und Transparenz, worüber wir ja heute auch sprechen. Und er kam zu einem sehr, sehr kritischen Schluss. Ich zitiere hier einmal, ich habe es mal auf Deutsch übersetzt, was er da geschrieben hat. Und er meinte, aufgrund seiner Recherche, leider sind die wissenschaftlichen Beweise ziemlich vernichtend. Transparenz und ihr Potenzial, Vertrauen zu schaffen, sind wissenschaftlich untersucht worden. Und die Ergebnisse zeigen, dass Transparenz oft keine Auswirkungen auf das Vertrauen hat. Manchmal werden recht bescheidene, positive Auswirkungen beobachtet. Manchmal hat sie sogar das Vertrauen in den Journalismus verringert.
Würde ich auch so unterschreiben. Also das, was wir an harter experimenteller Evidenz sozusagen zu diesem Thema haben, ist eher ein bisschen ernüchternd. Also die Effekte sind entweder nicht da oder relativ schwach und manchmal sogar in die andere Richtung. Ich glaube aber, dass man das ein bisschen kontextualisieren muss und sich ein bisschen diese Studien anschauen muss. Das sind in aller Regel experimentelle Querschnittstudien. Das heißt, wir legen Leuten einen Beitrag vor, wo irgendwelche transparenten Dinge drin sind oder irgendwelche, also zum Beispiel Links zu Quellen oder irgendwie nochmal was erklärt ist oder irgendeine Box nebendran, wie die Geschichte zustande kam, und der anderen Gruppe den gleichen Beitrag ohne diese Dinge. Und dann fragen wir sie, was findet ihr denn besser, was ist denn glaubwürdiger, wie auch immer. Also jetzt ganz, ganz simpel ausgedrückt, aber das ist so die grundlegende Vorgehensweise. Und da ist es natürlich auch klar, dass die Effekte schwach sind. Das ist nur einmal. Das sind häufig, also manchmal sind es bekannte Medienmarken. Da ist dann ohnehin das Image der Marke viel ausschlaggebender als alles, was man in dem Beitrag machen könnte. Da gibt es auch schöne Studien dazu, die zeigen, dass der gleiche Beitrag beispielsweise von der Bild-Zeitung oder in der Süddeutschen Zeitung viel besser bewertet wird, wenn er in der Süddeutschen steht, als wenn er in der Bild steht, weil natürlich die Medienmarke dann ein wichtiger Hinweisreiz ist. Bei fiktiven Medienmarken, so wie wir es jetzt zum Beispiel gemacht haben, ist natürlich immer die Problematik, was ist denn das? Das kennt man ja gar nicht. Da ist man erstmal schon mal deshalb vorsichtig. Und dann ist es klar, dass so je nachdem, was man auch manipuliert, also meistens sind es ja auch kleine Dinge, manchmal sind es nur irgendwie nochmal ein Link oder nochmal eine kleine Box, die vielleicht die Hälfte der Leute gar nicht sieht. Insofern ist es logisch, dass wir da nur relativ kleine und relativ schwache Effekte haben. Insofern Kritik eigentlich an meiner eigenen Profession, so wir müssten das eigentlich mal viel besser untersuchen. Wir bräuchten da mal eine langfristige Studie, die sich das über einen längeren Zeitraum anguckt, die ja verschiedene Quellen, verschiedene Formen von Transparenz auch irgendwie vergleicht und nicht dieses sehr kleinteilige im Querschnitt.
Ich habe mir gerade eine schöne Rausschmeißerfrage für das Ende notiert, nämlich welche Studien würden Sie sich denn wünschen? Jetzt haben Sie die Frage schon vorab beantwortet, aber ist ja auch nicht verkehrt. Wir sind noch nicht am Ende angelangt. Ich fand nämlich noch einen anderen Aspekt, also gerade weil Sie sich ja dem Thema gewidmet haben, Transparenz, Vertrauen, Publikum mit dem Fokus auf das Internet, wo ja eben auch sehr, sehr viel Desinformation kursiert. Und Sie haben vorhin jetzt schon gesagt, dass Sie finden, dass Transparenz nicht unbedingt das Heilmittel ist, um die Vertrauenskrise zu stoppen. Jetzt würde ich die Frage gerne nochmal so ein bisschen ummünzen auf das Thema Miss- und Desinformation. Ist denn Transparenz möglicherweise ein Mittel, um die Desinformations-, Missinformations- oder wenn man sagen möchte, Fake-News-Krise, um dieser zu begegnen?
Ich sag gleich noch was zur Vertrauenskrise. Zu Fake-News, Desinformation, Missinformation. Ja, ich glaube schon, weil ich denke, ein wesentliches Problem ist sozusagen die Unterscheidbarkeit von Journalismus und nicht journalistischen, interessensgeleiteten Akteuren, wie auch immer man sie nennen mag. Platt ausgedrückt, wenn ich jetzt nicht wahnsinnig viel Hintergrundwissen habe zu Journalismus, wie das alles funktioniert, und die Website von RT Deutsch neben die Website von Spiegel Online lege, dann sind auf den ersten Blick die Unterschiede nicht so groß. Da steht ein anderes Logo und ich habe vielleicht da ein anderes Image, weil ich den Spiegel kenne und weil ich weiß, wo das herkommt und so. Aber auf der Oberfläche, wenn man die Hintergründe nicht kennt, kann man das kaum unterscheiden. Wenn einem jetzt diese Dinge auch noch über irgendeinen Newsfeed zugespielt werden, wo man ohnehin die Marke kaum erkennt, wo wir auch wissen aus Studien, dass sich Leute viel schlechter daran erinnern, wo die Sachen eigentlich herkommen, die sie da so kriegen, dann ist es, glaube ich, schon notwendig, dass der Journalismus inhaltlich daran arbeitet, sich davon abzugrenzen. Und da kann es halt nicht reichen zu sagen, ja, wir haben die besseren Informationen, das ist alles besser recherchiert und hier ist unsere Sicht der Dinge. Dann kommt RT Deutsch und sagt, das ist aber unsere Sicht der Dinge und die geben ja auch irgendwelche Begründungen und es ist kein Unterschied erkennbar. Und da kann, glaube ich, Transparenz schon helfen, weil sich RT Deutsch niemals hinstellen würde und sagen würde, was wissen wir über einen Angriff in der Ukraine oder in Russland und was wissen wir nicht, wie ist denn die Lage? Sondern die haben natürlich das Framing, die Ukraine ist schuld und wahrscheinlich im Hintergrund die USA und sonst irgendwas. Und zumindest ist meine These, dass man das durch Transparenz oder zumindest durch manche Instrumente von Transparenz schon dem schon begegnen kann. Zweiter Punkt, Vertrauenskrise. Die ist gar nicht so schlimm, wie wir das immer glauben. Also jetzt vor ein paar Tagen sind wieder die neuen Daten der Langzeitstudie Medienvertrauen der KollegInnen und Kollegen der Uni Mainz rausgekommen, die das ganz schön zeigen, auch andere Studien, wir haben nicht so einen dramatischen Vertrauensverlust in die Medien. Was wir eher haben, ist seit der ganzen Lügenpressediskussion 2014, 2015 so eine Form der Polarisierung. Also vorher sieht man, dass das mehr Menschen so ein bisschen egal war, die haben sich irgendwie so in der Mitte verortet und dann durch diese ganzen Diskussionen eher Position bezogen. Das heißt, es sind sowohl der Anteil gestiegen, die sagen, sie haben hohes Vertrauen, als auch derjenigen, die sagen, sie haben niedriges Vertrauen. In der Corona-Zeit sieht man auch nicht nur in Deutschland, sondern auch international so ein tatsächlich deutlichen Anstieg des Vertrauens. Also da, man spricht da in der Politikwissenschaft auch so von Rally-Round-the-Flag-Effekten, also quasi im Angesicht der Krise sammeln sich Leute sozusagen um die bekannten vertrauenswürdigen Dinge, Politik und so weiter, und aber eben auch Medien. Das heißt, hier eher ein Vertrauensgewinn. Das ist jetzt wieder ein bisschen zurückgegangen und wir sind auf so einem vorpandemischen Niveau irgendwie. Aber von so einer drastischen und so einem drastischen Vertrauensverlust kann man nicht sprechen. Es ist eher so, dass vielleicht diese Gruppe der Leute, die geringes Vertrauen haben, dass die sozusagen radikaler geworden sind, sichtbarer vor allem und auch lauter. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Effekt, warum wir auch immer glauben, dass es diesen dramatischen Vertrauensverlust gibt. Wir sind einfach nur stärker konfrontiert mit denen, die misstrauisch sind.
Jetzt ist ja auch bekannt, dass Social Media Diskurse verzerrt. Die kleine Minderheit haben wir schon angesprochen, die sich oft eben als die Stimme der Mehrheit gebärt. Oft geht es dann eben um populistische Stimmen, um Stimmen von Rechten, die viel Sichtbarkeit bekommen, die Medien eben auch diskreditieren wollen, auch in ihrer Vertrauenswürdigkeit. Nun würde mich interessieren, ich weiß nicht, ob Sie da vielleicht auch entweder selber zu geforscht haben oder so ein paar Media Insights haben aus der Forschungsperspektive, wie es sich Ihrer Meinung nach hält in diesem Verhältnis, wie Medienhäuser diesen Stimmen eben begegnen auf Social Media, ob das schon ausreichend gut genug passiert oder was sich ändern müsste.
Oh, das ist natürlich jetzt eine große Frage. Ich will mal die Verantwortung aufteilen. Ich glaube, dass auch große soziale Netzwerkplattformen da eine Verantwortung haben und sich nicht nur rausreden können mit, naja, wir sind halt die Plattform und wir stellen das halt zur Verfügung und damit ist gut. Was da so ein bisschen schade ist, dass das halt auseinanderfällt. Die haben letztlich kein Interesse und keinen richtigen Vorteil von News auf ihrer Plattform. Also ich glaube, der irgendein Vice President Newsfeed oder so von Facebook hat das mal gesagt, eigentlich Nachrichten macht ihnen nur Trouble. Das wäre ihnen eigentlich lieber, wenn es da nicht wäre, aber es ist natürlich irgendwie da und deshalb muss man damit irgendwie umgehen. Also ich glaube schon, das ist das eine. Und das andere ist, dass aber natürlich diese Plattformen einfach einen wesentlichen Teil unseres gesellschaftlichen Diskurses mittlerweile beherbergen und damit auch mit steuern und mit beeinflussen. Und ich glaube, diese Verantwortung sollten sie eigentlich nicht haben, aber sie haben sie jetzt und damit muss man jetzt einen Umgang finden. Ich denke, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist ein bisschen zahnloser Tiger, aber es war zumindest ein Schritt in die richtige Richtung, hat zumindest dafür gesorgt, dass es Ansprechpartner gibt und so und da ein bisschen Druck aufgebaut. Das ist das eine, Plattformverantwortung. Übrigens auch ein Riesenproblem, dass wir da kaum Datenzugang haben. Also wenn wir da Forschung machen wollen, was eigentlich auf diesen Plattformen passiert, das ist mittlerweile im Folge dieses Cambridge Analytica-Skandals auch kaum mehr möglich. Also es gibt noch, man kann noch irgendwie so einen Zugang beantragen, aber da werden eigentlich nur Steine in den Weg gelegt und wir haben letztlich keine Möglichkeit, da unabhängige Forschung zu machen. Und die zweite Seite dann, sollte der Journalismus da sich irgendwie stärker damit auseinandersetzen, ist da zu wenig Engagement? Ja, ich glaube schon. Also das ist auch wieder sowas, das wäre natürlich schon schön. Im Moment habe ich den Eindruck, dass so ein Community-Management und so eine Auseinandersetzung mit Kommentaren, mit Rückmeldungen sehr stark da an einzelnen Personen in Redaktionen letztlich hängt. Also wenn es da einen Menschen gibt, der da irgendwie Wert drauf legt und an einer entsprechenden Position ist, das dann auch umzusetzen, dann gibt es da eine eigene Community-Redaktion, dann gibt es dann Kommentarmanagement, dann wird damit gut umgegangen. Wenn das nicht der Fall ist, dann halt nicht. Und dann macht man das halt irgendwie so ein bisschen nebenbei. Ich finde es schade, weil ich glaube, dass es ein schönes Transparenzinstrument sein kann, weil es letztlich auch mit die Verantwortung von Journalismus ist, irgendwie für öffentlichen Diskurs und für die Debatte mit zu moderieren. Ich verstehe aber auch, na klar, dass es ein wahnsinniger Aufwand ist, viel Geld kostet, viel Zeit kostet. Und man manchmal nicht so unmittelbar den Effekt des Ganzen sieht.
Wenn ich mich so daran erinnere, als das erste Mal diese Stellen des Community Management ausgeschrieben waren, da war ich gerade noch mittendrin im Studium und ich hatte damals das Gefühl, das war immer so der perfekte Einstieg für junge Kolleginnen, die gerne irgendwie auf Social Media unterwegs sind. So war das auch immer, stand es immer in den Ausschreibungen auch drin. Und ich habe auch das Gefühl, dass es bis heute teilweise sehr, sehr stiefmütterlich behandelt wird, was man eben auch einerseits in den Stellenausschreibungen sieht, welche Qualifikationen gefordert werden. Das ist oft so ein, lasst mal die Jungen, die Neueinsteiger das machen, die kennen sich ja aus mit dem Social Media und ich sehe da ein enormes verschenktes Potenzial. Deswegen fand ich das irgendwie so sehr, sehr spannend, einmal zu sehen, dass The Guardian da wirklich so sehr, sehr dediziert eben diese Position des Reader-Editors und auch, ich meine, alleine diese Positionsbezeichnung suggeriert ja auch nochmal, das ist eine Person, die in dem Kosmos-Redaktion sehr, sehr wichtig ist und auch angesehen ist. Und ja.
Ja, das ist in Deutschland nicht so. Da ist es eher, wie Sie sagen, eher so, da kann man mal reinschnuppern, bevor man richtigen Journalismus macht.
Mhm. Ich würde gerne noch ein anderes kleines Phänomen ansprechen. Das hat auch was mit Transparenz zu tun und im weitesten Sinne vielleicht auch mit Journalismus. Und das ist das Aufkommen der News-Influencer. Also Menschen, die auf Social Media im Gewand des Journalismus selber vielleicht auch recherchieren, Nachrichten verbreiten, sich jetzt aber per se nicht JournalistInnen nennen würden. So würde ich das jetzt mal grob definieren. Viele davon haben ja eine große und ich würde auch sagen hörige Followerinnenschaft, aber gleichzeitig ohne oder einige davon ohne besonders transparent zu sein. Mich würde einerseits interessieren, wie blicken Sie denn auf dieses Phänomen und gibt es da irgendwas, was etablierte Medien sich abschauen können?
Also ich denke, das ist schon auf der einen Seite natürlich eine Chance, weil es einfach die Hürden senkt und auch natürlich für junge Menschen attraktiv ist. Ich sehe das auch unter meinen Studierenden. Die sind natürlich da, wo die Leute sind. Ja, die bewegen sich auf den sozialen Netzwerkplattformen. Das ist irgendwie so seamless. Ja, da muss man nicht auf irgendeine komische App von irgendeiner Nachrichtenseite gehen oder nicht auf irgendeine Website oder sowas, sondern man scrollt halt durch den Feed und kriegt es da mit und man hat alles an einem Platz. Insofern glaube ich schon, dass es eine Chance tatsächlich ist für den Journalismus, aber sehe ich auch so, die arbeiten natürlich sehr stark mit Authentizität, mit so dem Gesicht geben, so Personal Branding und so einem, Sie haben jetzt hörig gesagt, ich würde vielleicht sagen mit einer mit einem guten Community-Building dahinter. Also immer so dieser Call to Action. Und das ist, glaube ich, das, was da den wesentlichen Unterschied macht, wovon der Journalismus schon auch was lernen kann, dieses das Publikum einbeziehen, ja, also auf Augenhöhe zu sagen, so, was ist denn eure Meinung, was haltet ihr davon, schreibt es in die Kommentare, später dann auch aufzugreifen, also nicht nur hier bitte schreibt mal was, sondern zwei Tage später ein Video zu machen, jemand von euch hat diese oder jene Frage gehabt, die greife ich jetzt mal auf. Ich glaube, das ist schon noch ein bisschen verschenktes Potenzial, was im Journalismus nutzbar wäre.
Und im Hinblick auf die Transparenz oder vielleicht auch die fehlende?
Ja, genau, weil das natürlich die Möglichkeiten bietet, so eine Transparenz herzustellen. Also ich kann mit meinem Smartphone kurz durch die Redaktion gehen und in 30 Sekunden, während oder nachdem es um irgendwelche aktuellen Themen geht, erklären, wie die Redaktion daran arbeitet. Hier ist mein Kollege so und so, der recherchiert gerade dieses und jenes. Das sind, glaube ich, schon jetzt ja eher so technische Möglichkeiten, wie man Transparenz dann relativ einfach einbauen kann in die Berichterstattung.
Ich habe einen Punkt, der beschäftigt mich schon lange. Das liegt, dass ich mich manchmal frage, ohne jetzt mal aktiv dabei gewesen zu sein, wenn Redaktionen beispielsweise Strategien für neue Herausforderungen entwickeln, dass es manchmal so ein bisschen ein Try and Error ist, dass manchmal so ein bisschen dieses Lone-Wolf-Phänomen, wir als Redaktion überlegen uns, ist eine Strategie erfolgt und ich mir gleichzeitig denke, hä, Moment, ich bin da letztens über Studie XY gestolpert, die ist sogar repräsentativ, haben die Leute sich das angeguckt. Und ich möchte an der Stelle einfach gerne anregen, dass man sich als einzelner Journalist, Journalistin, aber eben ja auch als Medienhaus, sich auch enger verdrahten kann mit der Forschung und sich einfach mal angucken kann, hey Mensch, was gibt's denn da eigentlich schon? Was wurde denn da schon erhoben? Deswegen meine Frage an Sie, haben Sie denn Empfehlungen, seien das jetzt Webseiten, wissenschaftliche Journale, wo Sie sagen, Mensch, da könnten die Praktiker ja mal öfter vielleicht mal reingucken und sich das ein oder andere bei den Strategien zu den Herausforderungen, vor denen Sie jetzt aktuell stehen, vielleicht das ein oder andere abschauen.
Ja, das ist natürlich einerseits Wasser auf meine Mühlen, kann ich nur unterschreiben, redet mit uns. Andererseits legt es ein bisschen den Finger in die Wunde, weil wir natürlich genau sowas tatsächlich spärlich haben. Also wir publizieren natürlich in unseren Fachzeitschriften und wir schreiben manchmal dann noch irgendwie was dazu, was eine größere Öffentlichkeit erreicht oder eine Pressemeldung oder einen Blogbeitrag oder sonst irgendwas. Aber dieser Transfer aus der Wissenschaft in die Praxis, der könnte sicher auch bei uns in der Wissenschaft noch deutlich besser funktionieren und da könnte man sich sicher noch deutlich mehr Zeit und Ressourcen dafür nehmen. Liegt aber auch, da könnten wir jetzt noch mal eine Stunde drüber reden, auch an Anreizstrukturen innerhalb der Wissenschaft. Dafür, damit verdient man halt leider in der Wissenschaft selten viel. Also nicht jetzt Geld, sondern da kommt man karrieremäßig nicht weiter in den allermeisten Fällen, wenn man jetzt besonders viel öffentliches Engagement irgendwie betreibt. Insofern richte ich den Wunsch auch so ein bisschen an unser Fach. So richtige Tipps, die deutschsprachigen Fachzeitschriften, Medien- und Kommunikationswissenschaft, Studies in Communication and Media, Publizistik, die sind schon dafür eine gute erste Anlaufstelle. Ich würde auch immer auf so Überblicksarbeiten verweisen. Es gibt diverse Handbücher, auch Dissertationen sind dafür immer eigentlich super, die den Forschungsstand einfach zusammenstellen. Wir tendieren natürlich oft dazu, so einzelne Studien zu veröffentlichen. Und da ist dann auch immer so ein kurzer Rückgriff auf den Forschungsstand, aber meistens nicht so intensiv. Dissertationen machen das in aller Regel super und sehr ausführlich. Also die tragen zu einem Thema alles zusammen in den meisten Fällen, was es jemals irgendwie gab. Und dann würde ich einfach auch sagen, mit den Leuten reden, also einladen. Ich mache das auch nicht so oft, wie ich es wahrscheinlich machen könnte oder sollte, aber ich war beispielsweise bei uns hier in Thüringen, in Erfurt beim MDR. Wir haben uns lang unterhalten über Studien zu Community Management, Nutzerkommentaren und so weiter. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich weiß jetzt nicht, ob der MDR auch so viel gelernt hat. Ich hoffe es, dass es irgendwie gegenseitig interessant war. Aber das ist, glaube ich, auch ein Weg. Ja, man muss ja auch nicht immer was lesen. Man kann ja auch einfach mal jemanden einladen und mal drüber sprechen. Und dann auch aus seiner jeweiligen Position. Also ich würde mir ja jetzt auch nie anmaßen, irgendwie zu sagen, ich habe irgendwie Lösungen, was genau der Journalismus tun sollte. Oder konkrete Ideen habe ich vielleicht schon, aber ich bin ja kein Journalist. Ich bin da nicht ausgebildet, sondern ich kann halt sagen, was wir aus unserer Forschung wissen. Und die Praxis kann sagen, was sie aus der Praxis wissen. Und dann kann man ja gucken, ob man da irgendwie zusammenkommt.
So, das war's mit dieser Folge. Ich fand das Gespräch sehr, sehr spannend. Vielen Dank an dieser Stelle. Meine weiterführenden Gedanken und Anregungen gibt's in den Shownotes und auf Instagram unter @bongiorno.podcast. Nun habt ihr mit diesem zweiten Teil zur Transparenz den Rundumblick. Einerseits, wie kann sie in einer Redaktion praktisch aussehen und was empfiehlt die Wissenschaft? Euch gefällt diese Folge? Dann bewertet sie doch und teilt sie gerne. Und ihr habt Themenwünsche? Dann schreibt mir gerne auf Instagram. Merci bien und bis zum nächsten Mal.